Die Sache hatte vielversprechend angefangen, aber sie endete als Flop. Da hatte nämlich der schwedische Gärtner Dannevik Nygaard ein Riesenfeld mit Gurken eingesät. Und diese Gurken waren nicht irgendwelche Gurken, es waren besondere Gurken. Sie wiesen nämlich keine Krümmung mehr auf, wie das bei herkömmlichen Gurken der Fall ist, wie Sie alle sehr wohl wissen, sondern diese Gurken waren kerzengerade. Und spezielles Saatgut hatte diese kerzengeraden Gurken hervorgebracht. Mit der Aussicht auf munter klingelnde Kassen war Dannevik Nygaard nun eines Tages frohgemut mit den ersten 80 Kisten dieser besonderen Gurken zum Großmarkt getreckert. Jedoch, herbe Enttäuschung wartete dort auf ihn, ein Kontrolleur der Lebensmittelaufsicht stellte unerbittlich fest, dass Nygaards Gurken einfach zu gerade seien. Sie wiesen eindeutig eine Beugung von weniger als 2 Zentimetern auf. Die EU-Regeln, so betonte der Kontrolleur, schrieben bei Salatgurken aber eine verbindliche Beugung von 2 Zentimetern Minimum bei Gurken vor. Und so landeten Nygaards Gurken zunächst im Schredder und dann in der Komposttonne. Nygaard musste völlig neu anfangen mit einem neuen Feld und neuem Saatgut. Gurken bye-bye. In unserem Bibeltext geht es jetzt auch um Felder und Saatgut. Sie ahnen das schon, es geht um Säen und Ernten. Und auch hier kann die Ernte entweder ein Erfolg oder ein Flop sein. Aber bei den Feldern handelt es sich nicht um Landparzellen, die im Grundbuchamt, im Katasteramt ausgewiesen sind. Und bei dem Saatgut handelt es sich auch nicht um Gurkensamen, egal ob mit oder ohne Beugung. Es handelt sich um Felder besonderen Zuschnitts und um Saatgut besonderer Art. Und die Entscheidung, ob die Erntefrüchte akzeptabel sind oder nicht, die fällt auch nicht ein EU-Kommissar oder ein Lebensmittelkontrolleur, sondern die fällt der lebendige Gott in seinem Wort. Aber gesät und geerntet wird hier auch ganz real. 6 Felder, die das Leben bedeuten, heißt darum jetzt das Thema. Und gemeinsam wollen wir herausfinden, was es mit diesen Feldern auf sich hat und was sie für unser Leben bedeuten. Also ziehen wir jetzt durchaus in Gedanken die Gummistiefel an und machen uns auf den Weg nach draußen, den Feldweg entlang, wo 6 Felder auf uns warten, die das Leben bedeuten. Wir hören zunächst aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Wieder einmal war Jesus am See und lehrte. Diesmal hatten sich so viele Menschen um ihn versammelt, dass er sich in ein Boot setzen musste, um vom See aus zur Menge am Ufer sprechen zu können. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Unter anderem sagte er: Hört zu, ein Bauer ging auf den Acker, um zu säen. Beim Ausstreuen fiel ein Teil der Körner auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Wurzeln nicht tief in den Boden dringen konnten, ging die Saat zwar bald auf, als dann aber die Sonne höher stieg, wurde sie versenkt und vertrocknete, weil sie keine tiefer gehenden Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel unter Disteln, die die Saat bald überwucherten und erstickten, sodass sie keine Frucht brachte. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden. Die Saat ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30, 60 oder sogar 100-fach. Jesus schloss: Wer Ohren hat und hören kann, der höre zu. Erster Punkt heute Nachmittag: 6 Felder im Überblick. 6 Felder im Überblick. Markus 4, 1 und 2. Wieder einmal war Jesus am See und lehrte. Diesmal hatten sich so viele Menschen um ihn versammelt, dass er sich in ein Boot setzen musste, um vom See aus zur Menge am Ufer sprechen zu können. Er redete lange und erklärte vieles in Gleichnissen. Dass Jesus die Menschen ausführlich und mit großer Autorität gelehrt hat, wissen wir. Die Evangelien betonen das an vielen Stellen. Auch, dass Jesus sich zum Lehren hinsetzte, ist nicht verwunderlich. Das war die normale Gepflogenheit der Rabbiner. Die standen also nicht auf zum Lehren, so wie ich das hier tue, sondern sie setzten sich hin. Interessant und etwas rätselhaft sind aber die näheren Begleitumstände. Jesus hat damals nämlich vom Boot aus gelehrt. Sicher, Markus erklärt uns das und berichtet, die Volksmenge sei so groß gewesen, dass sie den Platz am Ufer des See Genezareth ausfüllte und Jesus darum gar nichts anderes übrig blieb, als auszuweichen. Denn Sie kennen das, wenn Sie schon mal in einem Konzert waren, wo man steht, die Menge drückt immer nach vorne. Die vorne sind, werden weiter nach vorne gedrückt. Und wenn Jesus am Ufer gestanden hätte, dann wäre er irgendwann ins Wasser gedrängt worden und hätte nasse Füße bekommen. Da lag es schon nahe, der Einfachheit halber, in ein Boot zu steigen. Trotzdem stellt sich an dieser Stelle eine ganz simple Frage. Ging das denn überhaupt, die Leute vom Wasser aus zu leeren? Ich meine, man nimmt es so hin, steht ja da. Ging das überhaupt? Ich meine, konnten die denn da überhaupt noch was verstehen? Und wenn ja, wie viele? Also nur die Reihen 1 bis 3 oder auch Reihe 23 bis 52? Und weiter gefragt, wo am großen, weiten See Genezareth gab es eine Stelle, in der nicht nur eine passable Akustik und genügend Platz für die Menschen, sondern auch gleich noch ein paar Boote vorhanden waren? Diese Fragen lassen sich beantworten. Zu unserem Glück hat es in Kapernaum seit den Tagen des irdischen Lebens Jesu sogenannte messianische Juden gegeben, also Juden, die an Jesus als ihren Messias glaubten. Diese Tatsache ist durch alte jüdische Schriften und auch durch die Archäologie bewiesen. Nun hat diese Gemeinde messianischer Juden von Anfang an bestimmte Ortsangaben aus dem Wirken Jesu in und um Kapernaum festgehalten. Und Teil dieser Überlieferung war die Feststellung, dass Jesus häufig in Tabgha, einem ausgedehnten, landschaftlich sehr schönen Gelände, rund 2 Kilometer entfernt von Kapernaum gelehrt habe. Das hervorstechende Merkmal von Tabgha sind 7 Quellen, die direkt in den See Genezareth fließen. Der Boden ist felsig und darum für die Landwirtschaft nicht geeignet. Aber es gibt dort wunderschöne Blumen und Gräser, die Tabgha besonders im Frühling in ein Blütenmeer verwandeln. Also große Menschenmengen fanden auf diesen schönen Wiesen vortrefflich Platz. Es spricht also nichts dagegen, dass Jesus dort gelehrt haben könnte. Aber lässt sich das auch beweisen oder zumindest wahrscheinlich machen? Nun hat man vor einigen Jahren herausgefunden, dass sich in einer bestimmten Bucht bei Tabgha früher der Fischereihafen der Stadt Kapernaum gefunden hat. Das heißt, dort gab es Boote. Die musste man nicht erst umständlich herbeiholen, sondern die lagen sowieso schon da. Das würde zu dem Bericht des Markus passen, dass Jesus in ein bereitstehendes Boot gestiegen sei. Dass sich der Fischereihafen gerade dort und nicht irgendwo anders befand, hängt übrigens damit zusammen, dass die Fischer gerne ihre Netze in den Quellen bei Tabgha wuschen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Experten haben in besagter Bucht akustische Untersuchungen angestellt und dabei herausgefunden, dass sie höchst erstaunliche akustische Eigenschaften aufweist. So kann eine menschliche Stimme, die vom Zentrum der Bucht, also vom Wasser aus, exzellent am Ufer gehört und verstanden werden. Wasser und die Wände tragen den Schall weiter. Also, diese Bucht bildet so etwas wie ein Naturtheater, in dem nicht nur viele Menschen Platz finden, sondern wo sie auch Jesus ohne Probleme hören konnten und verstehen, auch Reihe 23 bis 52. Das heißt, es sind klare, harte Fakten, die das Markus-Evangelium hier liefert, keine frommen Vertastereien. Ich sage Ihnen solche Kleinigkeiten, um deutlich zu machen, dass die Bibel auch in ihren historischen Überlieferungen zuverlässig ist. Weil ja viele Leute, insbesondere die aus dem Umkreis der Bibelkritik kommen, ganz andere Dinge behaupten. Gut, es passt also alles. Die vorhandenen Boote, der Platz für die vielen Zuhörer und die hervorragenden akustischen Eigenschaften. Es passt alles. Hören wir nun den Bericht des Markus weiter. Grundlage des Gleichnisses sind ein paar einfache Fakten aus der Landwirtschaft. Ein Bauer oder ein Landarbeiter, der Saatgut ausbringt, und 6 verschiedene Bodentypen, auf die das Saatgut fällt. Das ist der äußere Rahmen. Jesus verklärt also nicht, er romantisiert nicht. Lakonisch, knapp beschreibt er den harten Arbeitsalltag der Landarbeiter. Aber der entscheidende Punkt in dem Gleichnis sind dann die 6 Bodentypen. Da ist zunächst der Weg, Markus 4,4. Überall in Israel liefen damals Fußpfade kreuz und quer zwischen den Feldern. Schmale Fußpfade, auf denen die Landarbeiter zu den Feldern der Pächter gelangten. Schmale Fußpfade, die vom ständigen Gebrauch knallhart festgetreten waren. Nun war es so, wenn Saatgut ausgesät wurde, war es unvermeidlich, dass einige Saatkörner auch auf diese Pfade fielen. Und dort wurde das Saatgut zur leichten Beute hungriger Vögel. Dann die zweite Bodentype, der felsige Boden, Markus 4, 5 bis 6. Damit ist nicht ein Acker gemeint, wo hier und da Felsblöcke herausschauen, ist nicht gemeint. Übrigens auch nicht ein Acker, der irgendwie mit Steinen übersät ist. Die Landpächter waren damals durchaus in der Lage, große Felsblöcke aus den Ackerböden herauszuhebeln und abzutransportieren oder herumliegende Steine einzusammeln und wegzubringen. Worum es hier geht, ist ein Boden, der mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt ist, aber untergründig aus massivem Fels besteht. Solche Art von Boden hatten die Zuhörer damals übrigens unmittelbar vor Augen, denn sie saßen drauf in Tapka. Da war genau so ein Boden. Felsiger Boden, massiv, eine dünne Schicht Erde. Dann die dritte Bodentype, die Disteln. Gemeint ist hier ein gepflügter und vorbereiteter Boden, der auf den ersten Blick perfekt aussieht. Perfekt. Tatsächlich ist er aber durchsetzt mit Wurzeln der Distel oder vielleicht auch der Wildrose. Und zusammen mit dem Saatgetreide bilden die Wurzeln neue Triebe und die Unkrautsamen gehen auf. Sie wachsen schneller als das Getreide, sie nehmen Nährstoffe und Licht weg. Das gekeimte Saatgut hat keine Chance. Schließlich die vierte Bodentype, das gute Land, Markus 4, 8. Hier stimmen nun alle Bedingungen, das ausgesäte Getreide kann wachsen und ganz wichtig, Frucht bringen. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Was bedeutet das? Rechnen wir mal rasch um. Das sind Erträge von 3.000, 6.000 und 10.000%. Und das ist der Wow-Effekt in diesem Gleichnis. Denn solche Erträge, die gab es in der natürlichen Welt natürlich niemals. Damit Sie einen Vergleich haben, im Allgemeinen lag der Ernteertrag in Israel weit, weit unter den Zahlen, die Jesus hier nennt. Wenn eine Ernte in Israel extrem gut ausfiel, dann wurde vielleicht die 7,5-fache Menge erreicht. Aber das geschah selten. 30- und 60-fache Erträge jedoch waren völlig außerhalb des Vorstellbaren. Niemand hatte je von sowas gehört und das galt für die 100-fachen Erträge natürlich erst recht. Und jetzt stellt sich sofort die Frage, worum genau geht es eigentlich in diesem Gleichnis, in dieser Parabel vom sechsfachen Ackerfeld? Geht es um den Bauern? Geht es um Saatgut? Geht es um die Ackerböden? Worauf kommt es Jesus hier im Kern an? Über den Bauern wird außer der Tatsache, dass er sät, eigentlich nichts gesagt. Er kann also nicht direkt das Thema sein. Von dem Saatgut selbst wird auch so gut wie nichts berichtet, nur dass es halt ausgestreut wurde. Und damit ist klar, es kann auch nicht das eigentliche Thema sein, aber dann die sechs verschiedenen Ackerböden, die werden sehr genau beschrieben und damit ist klar, die sind das eigentliche Thema dieses Gleichnisses. Und man muss schon sagen, es ist ein bisschen deprimierend, was von den Feldern berichtet wird, denn auf dreien von ihnen kommt das Getreide überhaupt nicht zur Reife. Es geht vorher ein. Nur das Getreide auf den letzten drei Feldern kommt zur Reife und bringt Frucht. Das Gleichnis erklärt also, warum nicht überall etwas wächst. Das Gleichnis erklärt, warum nicht überall etwas wächst. Das Gleichnis macht realistisch. Es sagt sinngemäß, Saatgut wird auf vielen Feldern ausgesät, aber auf drei von sechs Feldern geht alles schief. Das Saatgut verkommt, nichts wächst, nichts gedeiht und geerntet wird auch nichts. Nur wo der Boden perfekt vorbereitet ist, wächst der Weizen und bringt Frucht. Dann allerdings auch richtig, nämlich 3.000, 6.000 und 10.000%. Aber warum in aller Welt war Jesus das so wichtig? Jesus wollte erklären, warum es relativ wenige sind, die das Evangelium hören und zum Glauben kommen und gerettet werden. Denn genau an dieser Stelle hatten seine Jünger massive Probleme. Überlegen wir mal, wie war das denn damals mit Jesus im Land Israel? Jesus erwies sich immer wieder als der Messias und der Sohn Gottes. Er heilte die Kranken, die zu ihm kamen, egal wie schwer ihre Erkrankungen waren. Er herrschte über die Natur, als er Stürme stillte. Er herrschte über die Naturgesetze, als er übers Wasser ging. Er herrschte über die Welt der Dämonen, als er okkult belastete Menschen befreite. Er konnte Brot und Fisch vermehren und Menschen satt machen. Er war in der Lage, Tote aufzuerwecken. Er vergab Sünden und die waren wirklich weg. Und er lehrte mit unwiderstehlicher Autorität. Aber die Massen, die sich um ihn drängten, die gingen auch wieder, wenn sie satt geworden waren, wenn sie heil geworden waren, wenn sie befreit worden waren. Am Ende des Tages waren es wenige, die wirklich zum Glauben an Jesus kamen und ihm ab diesem Zeitpunkt verbindlich nachfolgten. Jesus hat darauf hingewiesen, dass das genauso kommen würde. Er hat gesagt, Matthäus 7, Vers 14, wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der ins Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. Aber die Jünger hatten doch Probleme damit. Sie wussten, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. Und sie erwarteten natürlich, dass sich die Massen ihnen anschließen und nicht wieder weggehen würden. Aber so war es nicht. Die Zahl derer, die an Jesus glaubten und ihm nachfolgten, war vergleichsweise gering. Und natürlich fragten die Jünger, warum so wenige? Warum sind wir nicht mehr? Warum sind wir nicht eine Massenbewegung? Und genau auf diese Frage antwortet nun das Gleichnis vom sechsfachen Ackerfeld. Es erklärt, warum das so ist, dass es nur wenige sind, die zum Glauben kommen und verbindlich mit Jesus leben. Jesus macht deutlich, er selbst, aber natürlich auch jeder andere, der das Evangelium weitergibt, ist wie ein Bauer, der Saatgut ausbringt. Also wo immer Menschen die Botschaft des rettenden Evangeliums weitergeben, da streuen sie die Saat, die Samen der Wahrheit Gottes aus. Ausstreuen, ausstreuen, ausstreuen. Und jetzt möchte ich Sie etwas fragen. Kennen Sie das auch, dass Sie sich um einen Menschen mühen und ihm das Evangelium von Jesus mit Sorgfalt und Sensibilität nahebringen und dass Sie auf Granit beißen? Kennen Sie das auch, dass Sie sich wirklich alle Mühe geben, aber Ihr Gegenüber nimmt von Ihnen nichts an? Oder kennen Sie das, dass Ihr Gesprächspartner sich scheinbar für Jesus öffnet, aber nur zu bald wieder loslässt und nie wieder in der Gemeinde gesehen wird? Oder kennen Sie das, dass sich jemand scheinbar bekehrt, aber alles wieder aufgibt, weil er vielleicht krank wird und nicht gesundet? Kennen Sie das? Und wenn Sie das erleben, was denken Sie dann? Ich kann Ihnen sagen, was die allermeisten denken. Die allermeisten sagen zu sich selbst, das hat an mir gelegen. Ich habe etwas falsch gemacht. Und darum hat mein Gesprächspartner sich Jesus nicht zugewandt. Ich habe versagt. Und darum hat sich mein Gesprächspartner nur zu bald wieder von Jesus abgewandt. Wahrscheinlich bin ich viel zu wenig oder viel zu unsensibel auf mein Gegenüber eingegangen. Wahrscheinlich habe ich mich viel zu wenig mit seiner Lebenswelt und seiner Kultur beschäftigt. Wahrscheinlich bin ich mit seinen Wünschen oder Sehnsüchten gar nicht genug vertraut. Vielleicht hätte ich mich auch äußerlich anders präsentieren können. Vielleicht hätte ich so eine Jeans anziehen müssen mit zerrissenen Knien. Außerdem spreche ich nicht die aktuelle Jugendsprache oder ich habe sonst wie eine falsche Strategie drauf und darum hat es nicht geklappt. Es hat alles an mir gelegen. Ich bin schuld. Ich habe versagt. Sie sind enttäuscht von sich und frustriert und gehen tief verunsichert weiter. Und dann tun Christen manchmal etwas, das noch schwieriger ist. Sie sagen, wir müssen Änderungen am Evangelium vornehmen. Wir müssen es an die Wünsche, Sehnsüchte und Erwartungen unserer Gesprächspartner anpassen, sonst können wir nicht erfolgreich sein. In der Regel bedeutet das, dass das Evangelium dann verwässert, verstümmelt und verdreht wird und dann kann es von vornherein nichts mehr ausrichten. Das Gleichnis vom sechsfachen Ackerfeld hält nun direkt dagegen, gegen solche anklagenden Gedanken und gegen solche Anpassungsversuche. Es sagt sinngemäß: Wenn Menschen das Evangelium von Jesus abweisen oder sich ganz rasch wieder von Jesus abwenden, dann liegt es nicht daran, in aller Regel nicht daran, dass Christen zu unsensibel, zu wenig empathisch oder gar falsch gekleidet sind. Es liegt auf keinen Fall daran, dass Christen sich zu wenig Mühe geben. Es liegt nicht daran, dass im Gottesdienst der Gemeinde die falschen Lieder gesungen oder die falsche Musik gespielt wird. Es liegt nicht daran, dass im Gottesdienst zu wenig Show geboten wird oder Christen die aktuelle Jugendsprache nicht drauf haben. Es liegt an etwas anderem. Es liegt daran, dass die Herzen der Menschen nicht bereit sind für die rettende Botschaft. Genauer. Es liegt daran, dass Menschen nicht bereit sind, Jesus als den Messias zu akzeptieren. Der Schlüssel zum Verständnis des Gleichnisses vom sechsfachen Ackerfeld ist eben Jesus, der Messias, der das Reich Gottes bringt. Und die verschiedenen Ackerfelder stehen für die Herzen von Menschen. Und manche dieser Herzen sind wie festgetretener, felsiger oder überwucherter Boden. Sie können Jesus nicht dauerhaft aufnehmen. Erst wenn Gott das Herz eines Menschen in der Tiefe durchgepflügt und vorbereitet hat, ist es in der Lage, Jesus anzunehmen. Erst dann. Also, wenn es so sein sollte, dass sie von sich selbst denken, ich habe irgendetwas falsch gemacht und darum hat sich mein Gesprächspartner Jesus nicht zugewandt, es liegt alles an mir, dann lassen Sie sich bitte dieses eine sagen. Jesus ist völlig anderer Meinung als Sie. Jesus ist völlig anderer Meinung als Sie. Und das gibt er Ihnen sogar schriftlich. Sein Gleichnis vom sechsfachen Ackerfeld macht es klar wie dicke Tinte. Wenn Menschen Jesus ablehnen oder sich wieder von ihm abwenden, liegt es nicht an denen, die das kostbare Saatgut des Evangeliums ausstreuen. Es liegt daran, dass das Herz des Gegenübers nicht offen ist, bereit. Und jetzt möchte ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Das gesamte Gleichnis zielt auf eine entscheidende Sache ab, nämlich das Fruchtbringen. Nur wo das Saatgut zum Fruchtbringen gelangt, hat es seine Zweckbestimmung erfüllt. Nur dort. Jesus macht das in Vers 7 deutlich, da sagt er, wieder ein anderer Teil fiel unter die Disteln, die die Saat bald überwucherten und erstickten, sodass es keine Frucht brachte. Man meint fast so einen bedauernden Unterton da herauszuhören. Es keimte, ja, es wuchs auch eine Weile, aber es brachte keine Frucht. Und ganz genauso bei dem Getreide, das auf die dünne Erdschicht fällt. Es wurde gesät, es keimte, es wuchs, aber es brachte keine Frucht. Und noch schlimmer beim Saatgut auf dem Weg, das wurde zwar ausgebracht, aber es keimte noch nicht mal und es brachte keine Frucht. Wenn Menschen die Wahrheit Gottes weitergeben und mit anderen Menschen über Rettung und Verlorenheit, Himmel und Hölle, Jesus den Retter sprechenden, betätigen sie sich als Saatgutverteiler. Ausstreuen, ausstreuen, ausstreuen. Sie streuen die kostbare Wahrheit aus. Und eines wissen sie nicht dabei. Sie wissen nicht, auf was für eine Art von Land sie sehen. Sie wissen nicht, habe ich in dem Menschen, mit dem ich jetzt gerade spreche, hartgetretenen, felsigen, überwucherten oder guten 30, 60, 100 Boden vor mir. Sie wissen es nicht, denn die verschiedenen Böden stehen für die Herzen von Menschen und wir Menschen können anderen Menschen nicht ins Herz sehen. Nur Gott kann das. Das heißt, Gott stellt nicht jeden Menschen, mit dem wir im Gespräch sind, ein Schild hin, auf dem die Herzensbeschaffenheit vermerkt ist. Ja, das wäre schön. Dann wüssten wir, oh, felsgetretener Boden, ja, tschüss, ne? Er hat, das gibt eine Ausnahme, den Apostel Paulus hat er mal wissen lassen, er solle sich bloß nicht entmutigen lassen, es gäbe viele Leute in der Stadt, die für das Evangelium empfänglich wären und demnächst zum Glauben kommen würden. Das steht in Apostelgeschichte 18, Vers 10. Also da konnte Paulus wissen, gibt viele Leute in der Stadt, die sind aufnahmebereit. Aber das ist ein Einzelfall. Normalerweise wissen wir nicht, was für eine Herzensbeschaffenheit der Mensch hat, mit dem wir gerade über Jesus sprechen. Wir wissen es nicht. Und Gott sagt es uns auch nicht. Warum? Weil er will, dass seine Wahrheit wirklich überall ausgestreut wird. Aber er macht uns auch realistisch, wir werden auf Herzen treffen, wo nichts wächst oder wo nicht Frucht gebracht wird. Gut, halten wir das fest. Das Gleichnis vom sechsfachen Ackerfeld beschreibt, wie Gottes Herrschaft sich ausbreitet, und das geschieht so, dass das Evangelium ausgestreut wird. Und die Wirkung dieses ausgestreuten Wortes sieht so aus, dass einige es annehmen und andere nicht. Und die, die es annehmen, bei denen passiert dann ganz viel. Es kommt zu schmerzhafter Schulderkenntnis, Entsetzen über das eigene Leben, und dann kommen Gottes Gnade und Vergebung und löschen alles aus, was dunkel und böse gewesen ist. Und dann bekommen Menschen den Heiligen Geist geschenkt. Es entsteht eine unzerstörbare Beziehung zwischen Jesus und ihnen, und dann werden sie Gottes Kinder für immer. Und wenn das geschieht, dann ist Frucht gewachsen. Ich betone, es gibt nur diese eine Art und Weise, wie Gottes Herrschaft sich in der Welt ausbreitet. Nur diese eine. Ausstreuen, ausstreuen, ausstreuen. Durch das gesprochene oder das gehörte Wort der Bibel. Das heißt, wenn wir interessiert daran sind, dass Gottes Herrschaft sich ausbreitet, dann müssen wir uns auf diese Vorgehensweise konzentrieren. Jesus hat das im Missionsbefehl ausdrücklich festgelegt. Kennen Sie alle. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus sagte: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Jetzt spitze ich zu. Damit wird eines klar. Christen haben keinen politischen Auftrag. Christen haben keinen politischen Auftrag. Ich differenziere. Natürlich können sich einzelne Christen zum Beispiel in der Kommunalpolitik engagieren. Vielleicht schafft es der eine oder andere sogar in ein politisches Amt. Alles gut, alles gut. Er kann im Segen dort wirken. Aber die Gemeinde Jesu insgesamt hat keinen politischen Auftrag. Es ist nicht ihr Ziel, als Gemeinde sich für gerechte Bezahlung, faire Mietpreise, auskömmliche Mindestlöhne und Bürgergeld einzusetzen, so sehr das gute Ziele sein mögen. Aber ihr erstes und absolut vorrangiges Ziel ist es, Menschen mit dem rettenden Evangelium zu erreichen und ihnen die Ewigkeit Gottes zu erschließen. Die größte Herausforderung der Gemeinde Jesu sind nicht Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, so gut das auch sein mag, sondern ihre absolute Priorität ist die Rettung von Menschen aus Verlorenheit. Kein politischer Auftrag, ganz wichtig. Wenn sich die Gemeinde Jesu die Erreichung irdischer politischer Ziele auf die Fahnen schreibt, wird sie sich unweigerlich verzetteln und ihren eigenen Auftrag, den Jesus gegeben hat, vernachlässigen. Sie wird Zeit und Kräfte in Aktivitäten binden, die in der ewigen Welt nichts bewirken. Was aber noch schlimmer ist, sie wird nicht dazu beitragen, dass Gottes Herrschaft sich ausbreitet. Denn das geschieht nur, wenn die Gemeinde Jesu sich auf das konzentriert, was ihr Auftrag ist, nämlich das Evangelium auszustreuen. Bitte beachten Sie, der Bauer mit dem Saatgut macht nicht alles Mögliche auf seinem Acker. Er hält keine Grillparty ab, obwohl Platz genug wäre. Er konzentriert die Tätigkeit während des ganzen Tages auf die eine anstrengende Tätigkeit, das Saatgut auszustreuen. Und damit ist klar, wenn wir wollen, dass Gottes Herrschaft sich ausbreitet, dann müssen wir der Wahrheit Gottes weiten, weiten Raum geben und sie ausstreuen, ausstreuen, ausstreuen. Und wir müssen andersherum alles meiden, was die Wahrheit Gottes irgendwie einschränkt, verdeckt oder behindert. Und jetzt kommen wir zu den Reaktionen der Leute, die das Evangelium hören. Jesus hat sechs mögliche Reaktionen geschildert. Und das gucken wir uns nach der 5 Minuten Luftpause an. Der letzte Punkt heißt 6 Felder im Einzelnen. Das ist jetzt nicht mehr so furchtbar lang. Den längeren Teil haben wir hinter uns. Da sind zunächst die auf dem Weg. Markus 4, 13 bis 15. Ihr versteht das Gleichnis nicht. Wie wollt ihr dann all die anderen verstehen, sagte Jesus. Der Bauer mit dem Saatgut sät das Wort. Das, was auf den Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören. Aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Die, bei denen das Saatgut auf den Weg gesät ist, sind Menschen, die einfach nicht reagieren, wenn das rettende Evangelium sie erreicht. Sie reagieren nicht auf die Liebe Gottes, der sie sucht. Sie reagieren auch nicht durch die Verlorenheit, die sie in die Gottferne führen wird. Sie reagieren nicht auf Gottes Gebote und Maßstäbe, die sie in die Schulterkenntnis führen wollen. Sie reagieren einfach auf gar nichts. Lächelnd nehmen sie die Bemühungen der Christen zur Kenntnis, die sie vor der Verlorenheit warnen. Und sie sagen, es ist wirklich so nett, wie du dich um bemühst, aber es ist vollkommen umsonst. Ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist, und deine religiösen Gedanken verfangen bei mir nicht. Lass es einfach. Menschen, bei denen das Saatgut auf den Weg gefallen ist, können durchaus nette Leute sein, kultivierte, engagierte, interessierte Leute. Leute mit Stil und Lebensart, könnte man sagen. Also nicht notwendigerweise unmoralische Finsterlinge. Aber sie sind unempfänglich für die Wahrheit Gottes. Wenn es um Jesus geht, ist ihr Inneres glatt und hart wie ein festgetretener Lehmpfad. Sie reagieren auf nichts. Sie hören das rettende Evangelium vielleicht in einem Gottesdienst, aber es gleitet an ihnen ab. Es kann nicht einwurzeln. Und natürlich sind solche Leute sehr gefährdet. Das Wort Gottes liegt in ihrem Leben offen herum und ist den Angriffen des Teufels schutzlos ausgesetzt. Der wird natürlich alles dran setzen, alles, was von der Wahrheit Gottes in ihr Leben fällt, möglichst schnell und vollständig wegzunehmen, damit es auf keinen Fall irgendwie einwurzeln kann. Ich musste an den Liedermacher und Atheisten Wolf Biermann denken. Der sagte einmal der Neuen Westfälischen Zeitung, er halte Gott für die bisher beste Erfindung der Menschheit. Das Gottesbild sei wie ein Geländer, an dem wir laufen können. Er selbst bilde sich jedoch ein, ohne dieses Geländer auszukommen. Stolze, mutige, tragische Worte sind das. Da hat Biermann bald 80 Jahre gelebt, hat viele starke Lieder geschrieben, hat Menschen mit seinen Liedern gestärkt und aufgerichtet, hat auch viel Unrecht erfahren und es hat mutig widerstanden. Aber an der Wirklichkeit Gottes ist er fast 80 Jahre vorbeigegangen. Das Wort Gottes ist an ihm abgeglitten. Es konnte nie einwurzeln. Und jetzt als alter Mann versteigt er sich zu dem Bekenntnis, er könne ohne Gott leben. Tragisch. Wolf Biermann. Einige kennen ihn, glaube ich, ne? So. Und weiter. Als zweites nennt Jesus diejenigen, bei denen auf felsigen Boden gesät ist. Verse 16 und 17. Das, was auf den felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hören und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es bei ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Das Kennzeichen derer, bei denen das Saatgut des Wortes Gottes auf felsigen Boden fällt, besteht darin, dass sie das Evangelium zunächst mit einer klar erkennbaren emotionalen Aufwallung annehmen und mit Emotion reagieren. Sie nehmen das Wort Gottes gleich freudig auf, sagt Jesus. Sie sind begeistert vom Gottesdienst, vom Prediger, von der Gemeinschaft und von Jesus. Sie sind innerlich ganz offensichtlich in Bewegung. Sie haben eine religiöse Erfahrung gemacht und das ist der Grund, warum sie auf ihre Umwelt zunächst sofort wie Christen wirken. Aber seltsam, sehr bald tauchen sie in der Gemeinde nicht mehr auf. Sie bekennen sich auch nicht vor anderen Menschen zu Jesus. Sie kehren sehr bald zu ihrem alten Leben zurück, auch wenn sie vielleicht ein Übergabegebet nachgesprochen oder in der Evangelisation eine Hand gehoben haben. Die Christen, die sie bisher begleitet haben, sind bitter enttäuscht. Aber er oder sie hat sich doch so gefreut. Er oder sie war doch so glücklich nach dem Übergabegebet. Wie kommt es dann, dass sie sich jetzt gar nicht mehr blicken lassen und sich in ihrem Leben auch gar nichts groß ändert? Bitte, Freude ist kein sicheres Kennzeichen für eine echte Bekehrung. Freude ist eine Reaktion, die verschiedene Ursachen haben kann. Ein eher sicheres Kennzeichen für eine Bekehrung ist Traurigkeit und Entsetzen über das eigene schuldbeladene Leben. Schon eher. Die Bibel beschreibt diese Trauer und dieses Entsetzen über sich selbst in Psalm 51, Vers 19 mit diesen Worten. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist, ja ein gebrochenes und zerschlagenes Herz, verachtest du Gott nicht. Menschen, die nie vor Gott ein gebrochenes und zerschlagenes Herz hatten, werden sich auch nicht nach Rettung, Gnade und Vergebung von Gott ausstrecken. Sie sind nie durch die Tiefe der Schulderkenntnis gegangen. Vielleicht haben sie bei einem Aufruf oder bei einer Evangelisation eine Hand gehoben oder mit einem Übergabegebet gesprochen. Aber sie hatten nie ein gebrochenes und zerschlagenes Herz vor Gott. Und so kommt es, dass Menschen, die scheinbar jedenfalls Jesus angenommen haben, sehr schnell wieder in ihrem alten Leben unterwegs sind. Meistens sind es die Drucksituationen des Alltags, die bewirken, dass sie sich wieder vom Glauben an Jesus distanzieren. Sie sagen, hallo, mir wurde versprochen, dass mein Leben gut und erfolgreich werden würde mit Jesus. Aber jetzt hat mein Ehepartner mich verlassen und ich habe auch meine Arbeitsstelle verloren. So hatte ich mir das Leben mit Jesus aber nicht vorgestellt. So hatten wir nicht gewettet. Nein, das ist nicht mehr meine Sache. So sagen sie und wenden sich rasch ab. Wenn das Leben durch Tiefen geht, sind die Emotionen verflogen. Und dann kann es sehr schnell geschehen, dass sie den Glauben an Jesus wegwerfen wie einen alten Mantel. Und dann kann es sogar geschehen, dass sie sich plötzlich gegen Gott wenden und ihn anklagen, als wäre er schuld an ihrem Unglück. Im Oktober 2005 berichteten die Zeitungen von einem rumänischen Häftling, der Gott verklagen wollte. In seiner schriftlichen Klageschrift beschuldigte der wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilte Mann Gott, dass dieser ihn nicht besser beschützt habe. Durch die Taufe sei er einen Vertrag mit Gott eingegangen. Dieser habe sich verpflichtet, ihn vor Unannehmlichkeiten im Leben zu schützen. In dem Schriftstück, das er beim Gerichtshof im westrumänischen Temeschwar einreichte, forderte der Häftling daher die Eröffnung eines strafrechtlichen Verfahrens gegen Gott wegen Betrugs und Amtsmissbrauchs. Also, es gibt Menschen, deren Leben ist wie felsiger Boden, wenn es um Gott geht. Sie haben ihm nie gestattet, mehr als die Oberfläche ihres Lebens zu berühren, und darum ist ihr Glaube oberflächlich. Die Tiefe ihres Lebens ist nie von der Wahrheit Gottes durchgepflügt worden, ist nie durchgepflügt worden vom Geist Gottes, der bekanntlich als erstes immer, nein, nicht in die Freude, in die Schulderkenntnis führt. Johannes 16, Vers 8. Und so sind sie in der Tiefe ihres Lebens unverändert geblieben. Wenn Menschen nicht durch die Tiefe der Schulderkenntnis gegangen sind, nie erschrocken sind vor der Heiligkeit Gottes, wenn sie nie voller Entsetzen auf ihr Leben gesehen haben, das an Gott vorbeigelebt wurde, wenn sie niemals nur den einen Wunsch nach Vergebung und die Sehnsucht nach Gnade hatten, dann ist ihr Glaube ohne Wurzeln. Menschen, bei denen das Saatgut auf felsigen Boden fällt, sind eine typische Erscheinung von Zeiten, in denen die Gemeinde Gottes nicht bedrängt wird. Und wir hatten den Luxus, nein, hier bei Ihnen war das anders, aber im Westen hatten wir, ne, also Wessis, die Wessis hatten den Luxus, 70 Jahre keine Bedrängnis zu erleben. Das war in der DDR ja ganz anders. Aber die Wessis, zu denen ich gehöre, die hatten diesen Luxus. Und manche denken, das muss jetzt auch immer so bleiben. Aber das ist falsch. Das Normale ist, dass die Gemeinde bedrängt wird. Wir nähern uns also im Westen wieder allmählich dem Normalzustand. Wir verlassen die Luxusebene und gehen zum Normalzustand zurück. Viele kapieren das nicht und meinen, Jesus müsse ihnen ihr Häuschen, ihr Einkommen, ihre gesellschaftliche Stellung, ihre Anerkennung etc. 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 erhalten und garantieren. Das tut Jesus aber nicht. Er garantiert, dass er bei uns ist, dass er uns führt, dass wir Essen, Trinken und Kleidung haben werden und dass wir sicher im Himmel ankommen, wo es Lohn gibt. Aber nicht hier auf der Erde. Hier nicht. Menschen, bei denen das Saatgut auf felsigen Boden fällt, kommen auch immer in den Gemeinden vor, in Massen, wo die biblische Wahrheit nicht mehr vollständig gepredigt und manches verschwiegen wird. Wo zum Beispiel nicht mehr die Rede davon ist, dass Gott heilig ist. Wo nicht mehr davon die Rede ist, dass man an Gottes Maßstäben keine Abstriche vornehmen kann. Wo nicht mehr erwähnt wird, dass Jesus der Herr ist und dass ihm unmissverständlich und selbstverständlich der Platz in der innersten Mitte des Menschen zukommt. Wo der Gott der Liebe zum lieben Gott wird, der sich unseren Wünschen, unseren Ansprüchen, unseren Programmen, unseren Zielen und unserem Willen fügen muss. Wo das Wort Gottes, die Bibel, subtil oder offen in Zweifel gezogen und ihre Autorität in Frage gestellt wird. Wo nicht mehr von Verlorenheit und Rettung gesprochen wird, sondern nur noch davon, dass mit Jesus das Leben gelingt. Wo irdisches Glück an erste Stelle und die Ewigkeit bei Gott in den Hintergrund rückt. Wo nur noch ein Evangelium Leid gepredigt wird, da produziert man Menschen, bei denen das Saatgut auf felsigen Boden fällt, deren Glaube also ohne Wurzel ist. Als drittes nennt Jesus diejenigen, bei denen das Saatgut unter die Disteln fällt. 18 und 19. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fällt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Hier sind Menschen, die angesprochen worden sind vom Wort Gottes. Ja, sie wollen Jesus, ja, sie wollen Vergebung, ja, sie wollen gerettet werden, ja, sie wollen auch in den Himmel kommen, aber sie wollen auch eine Menge andere Dinge. Vor allem aber wollen sie ihr altes Leben beibehalten. Sie wollen Gott dienen, ja, aber auch ihrem alten Leben. Also es gibt Menschen, die wollen wirklich, aber wenn man ihnen sagt, es geht nur eins, entweder das neue Leben oder das alte. Und wenn du das alte Leben mit dem neuen Leben kombinieren willst, dann wird nur das alte Leben bleiben. Du wirst das neue Leben verpassen. Wer das abweist und sagt, ich versuch's doch mit der Kombination, wird nichts bekommen. Das heißt, zur Lebenshingabe an Jesus Christus gehört, ich sage es jetzt krass, ein Bruch mit dem alten Leben. Es muss sein. Es ist nicht schön, das behaupte ich nicht, aber es muss sein. Ein Bruch mit dem alten Leben. Anders geht es nicht. Bleiben noch die, die dem guten Boden gleichen. Vers 20, die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht, 30, 60 und 100-fach. Vielleicht erinnern Sie sich, die Jünger hatten ein Problem, sie fragten unruhig, warum sind sie so wenige? Und Jesus erklärt, warum es so wenige sind mit diesem Gleichnis. Aber damit schließt er nicht. Im Gegenteil, er macht den Jüngern klar, alle, die an ihn, Jesus, glauben und ihm in Treue dienen, werden Frucht bringen. 30, 60 und 100-fach. Und sie werden das nicht darum zu Wege bringen, weil sie alle so unglaublich begabt und geschickt sind, sondern weil Gott den Boden der Herzen vorbereitet, sodass das Saatgut der Wahrheit Gottes einwurzeln, keimen und Frucht hervorbringen kann. Gott ist derjenige, der die Herzen vorbereitet. Gott ist derjenige, der festlegt, wie viel Frucht gebracht wird, 30, 60 oder 100-fach. Das heißt, das, was am Anfang ganz klein mit einem Saatkörnchen anfängt, explodiert am Ende förmlich. Ganz klein fängt es an und explodiert am Ende, hatten wir gestern schon. Und wenn man sich die Geschichte der Christen anschaut, dann kann man nur sagen, das stimmt. Also überlegen wir mal, wie haben denn die Christen angefangen zu Pfingsten? Das waren 100, 200 Peoples, hallo, das war nicht viel. Aber wenig später kamen schon 3.000 zu glauben und rund eine Woche später kamen noch welche dazu, da waren es schon 5.000. Und dann waren es noch viel mehr. Und dann lief das rettende Evangelium entlang den römischen Handelsstraßen durch das gesamte Römische Reich bis zur Hauptstadt und stellte die Welt auf den Kopf. Und im Laufe von 2.000 Jahren kamen Millionen und Millionen und Millionen von Menschen zum Glauben, von denen die allermeisten schon im Himmel sind. Jesus hatte recht, es fing klein an, aber es explodierte am Ende. Kein Mensch hätte sowas zu denken gewagt und doch geschah es. Und jetzt möchte ich das Ganze noch einmal auf Sie und mich, wir sind ja Otto-Normalverbraucher, zuspitzen. Auch jeder von uns, der Jesus lieb hat, bringt Frucht. einer 30-fach, einer 60-fach, einer 100-fach. Wir streuen die Wahrheit Gottes aus, ein Leben lang, wieder und wieder und wieder. Und wann und wo Gott will, bringt es Frucht. Aber da, wo die Frucht wächst, das kriegen wir nicht unbedingt mit. Ich sag's mal ein bisschen flapsig, das macht Gott hinter unserem Rücken und nicht vor unseren Augen. Er macht es hinter unserem Rücken. Der große Durchblick mit dem Fruchtbringen wird erst in der Ewigkeit kommen und ich vermute, dass Ihnen dann in der Ewigkeit, wenn es da Kinnladen noch gibt, Ihnen dieselben herunterklappen werden, wenn Sie sehen werden, wie Gott durch Sie gewirkt hat, Sie werden den Atem anhalten und sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ich erinnere mich, das sei am Schluss jetzt noch gesagt, dann sind wir durch, an ein Erlebnis, da hat Gott mir in seiner Freundlichkeit einmal in meinem bisherigen Leben, einmal, einen Einblick in seine verborgenen Wege ermöglicht. Ich war damals noch ein junger Mann, mitten im Theologiestudium, und ich war nach Düren bei Aachen zu einer Party eingeladen worden. Diese Party war ziemlich fürchterlich, sehr laute Musik, sehr viel Alkohol und die Leute kifften sich die Seele voll. Ich fühlte mich dort irgendwie verloren. Irgendwann sprach mich eine junge Frau an, sie traue sich nicht allein durch die Nacht nach Hause, sagte sie, ob ich sie denn begleiten könne. Ich war froh, von dort wegzukommen und stimmte zu. Ich habe sie dann nach Hause begleitet, sie lud mich noch zu einer späten Tasse Tee ein und dann saßen wir in ihrer Küche und sie erzählte mir von sich und ihrem Leben mitten in der Nacht. Sie erzählte fürchterliche Dinge, die sie erlebt hatte und mir wurde eiskalt. Ich fühlte mich hilflos vor so viel Dunkelheit. So gut ich konnte, wies ich sie auf die einzige wirkliche Hoffnung hin, Jesus. Und in den frühen Morgenstunden, es mag so 3, 3:30 gewesen sein, bin ich dann durch die kalte, dunkle Nacht zurückgelaufen, total fertig von dem, was ich da gehört hatte. Mir war sehr elend und so bin ich da in meinen Schlafsack geschlüpft. Die Jahre vergingen. Ich hatte die junge Frau längst vergessen, war inzwischen verheiratet und Pastor einer Gemeinde. Eines Tages kam meine Frau von einer Tagung von Ergotherapeuten zurück. Sie erzählte mir, dass sie eine Frau auf dieser Tagung kennengelernt habe. Die habe sie angesprochen, weil sie Möckel hieß und gefragt, ob sie wohl einen Rudolf Möckel kenne. Als meine Frau Julia lachte und sagte, mit einem Rudolf Möckel sei sie längere Zeit verheiratet, begann die Frau von jener Nacht in Düren zu erzählen. Damals, so sagte sie, habe sie den ersten und entscheidenden Anstoß zum Glauben bekommen. Andere Anstöße von anderen Christen seien über die Jahre gefolgt. Und dann sei sie in einem sehr bewussten Entschluss Christin geworden. Ich konnte es nicht fassen. Gott war völlig verschlungene Wege mit dieser Frau gegangen, um sie für die Ewigkeit zu retten. Und ich, ausgerechnet ich, war ein kleiner Teil dieses Weges gewesen. Unfasslich und unfasslich schön. Und darum, wenn Sie den Eindruck haben sollten, dass Sie ein ganz mieser Fruchtbringer oder eine ganz miese Fruchtbringerin wären, dann denken Sie daran, Gott enthüllt Ihnen seine Wege in aller Regel nicht hier auf der Erde. Aber auch Sie spielen eine Rolle dabei, dass andere Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden für die Ewigkeit. Auch Sie bringen Frucht, Brief und Siegel drauf. Und der in der Ewigkeit wird es offen zutage liegen. Amen. So, jetzt beten wir noch kurz und dann essen wir. Erst noch ein Lied, alles klar. Nach dem Gebet, Lied, alles klar. Dann beten wir jetzt und dann singen wir noch. Herr, wir danken dir, dass unsere Aufgabe klar vor uns liegt. Die Wahrheit, deine rettende Wahrheit weiterzugeben, wo immer wir können. Danke, dass dein Wort wirkt ganz von selbst. Wir sind nur die Ausstreuer. Danke, dass du bestimmst, wo es keimt und wächst und Frucht bringt. Danke, dass du der Handelnde bist und wir die Diener. Du bist der, der die Macht hat, nicht wir, aber wir dürfen mithelfen. wie gut, dass das so ist. Wie entlastend, wie befreiend und wie ermutigend auch. Herr, wir danken dir, dass du diese Aufgabe nicht Engeln gegeben hast, sondern ausgerechnet uns Menschen. Das adelt uns. Die Wahrheit dürfen wir weitergeben. Und das wird für die Ewigkeit von Bedeutung sein. Wie gut. Wir loben und preisen dich und beten dich an. Amen.